Sali Benni, schön, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Du musst dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
Ja, hi, ich bin der Benni. Vielleicht kennen mich einige von dem YouTube-Kanal Romans Dusk. Da mache ich One Piece Videos, One Piece Podcasts, also alles Mögliche rund um den One Piece Manga und Anime. Genau, bin Content Creator und das mache ich tatsächlich gerade auch Vollzeit. Also vorher habe ich ein bisschen in der Agentur gearbeitet, studiert und jetzt, ja, mache ich halt das.
Bevor wir ins One Piece einsteigen, wollte ich kurz mit dir mal Rückschau halten. Was gab dir Anime und Mangas in der Kindheit und weshalb hat sich die Faszination ins mittlere, hohe Alter hineingezogen?
Ja, für mich tatsächlich. Anime, Manga ist, glaube ich, Kindheit, ohne es zu dem Zeitpunkt realisiert zu haben, was für eine Wirkung das aufs Leben haben wird. Weil bei uns früher lief das ja auf RTL 2. Da habe ich dann damals Dragon Ball, Sailor Moon, das waren so die ersten Animes, mit denen ich in Berührung gekommen bin, die dann geschaut. Und das RTL 2 Nachmittagsprogramm wurde dann immer erweitert. Dann kam irgendwann One Piece dazu, Yu-Gi-Oh! Und vieles, vieles mehr. Und man hat das halt früher geschaut. Ich habe das aber nie tatsächlich so als Anime wahrgenommen, sondern es war halt einfach, es war halt Zeichentrick-Sachen, aber halt aus Japan irgendwie. Ja. Das war einem schon bewusst, dass es anders ist zu dem, was man, keine Ahnung, bei Super RTL oder so gesehen hat. Und ja, zum Beispiel der Begriff Manga habe ich auch erst sehr spät irgendwie erfahren, also 2009, 2010, dass das alles oder häufig Comic-Vorlagen sind. Das war mir vorher auch gar nicht bewusst, so dass das, was man geschaut hat, halt irgendeine Inspiration hat. Und ja, für mich ist das immer noch ein sehr, sehr großer Teil der Kindheit. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum es mich immer noch fasziniert heute.
Weil es Freizeit war oder weil dich der Stoff schon gecatcht hat in der Kindheit?
Ja, es hat mich schon gecatcht. Ich glaube, heute kann ich es besser in Worte fassen. Ich glaube, das Storytelling hat mich einfach sehr fasziniert. So die Art, wie die Geschichten erzählt werden. So gerade wenn man sich halt die Big Three anschaut, ne, One Piece, Naruto, Bleach oder auch Dragon Ball davor, das sind ja gewaltige Werke. Und wenn du dann als Kind so hunderte Folgen hast, die du gucken kannst, du saugst das ja richtig ein und fließt in diese Welt ein. Und das finde ich halt so. Gibt es natürlich heute immer noch, aber ich hatte das Gefühl, das war so eine magischere Zeit damals, wo man dann halt ja, das geschaut hat.
Eben die Big Four, wenn man eben jetzt noch Dragon Ball voll vorzieht, aber dann kam ja das Überprojekt Pokémon. Und das war dann für alle irgendwie so der Game Changer, weil halt neben dem Nintendo-Spiel dann auch noch die Staffeln kamen. Das waren so die fünf, die mich sehr gecatcht haben. Und wenn ich jetzt so sehe, also Dragon Ball hat natürlich, hat auch Freunde von mir gecatcht, wo nachher mit Animes gar nichts mehr am Hut hatten, aber Son Goku war immer noch ihr Superheld und der hat ihnen gezeigt, wenn man nie aufgibt, dann kommt man immer weiter. Und ich glaube, das hat schon Japan perfektioniert in ihnen Zeichentricks-Animes. So die absolut. Message.
Ja, gerade Dragon Ball ist für mich auch immer so gefühlt der Opa von diesen ganzen Werken. So,
Muten Roshis von dem
Splinter. So. Genau. Und gerade bei Pokémon, also ich bin auch sehr, sehr großer Pokémon-Fan, auch natürlich damit groß geworden. Und da ist es tatsächlich aber auch, ich bin halt erst auf den Anime gestoßen, so wie ich mich erinnern kann, und erst dadurch oft an die Spiele gekommen, so obwohl es ja andersrum kam. Es waren ja erst die Spiele eigentlich da und dann kam der Anime. Aber ja, es war dann halt für mich damals nur so, ah krass, das ist ja doch ein bisschen anders als sozusagen im Anime, dass die Spiele halt anders funktionieren.
Und jetzt würde ich doch sagen, du bist jetzt 30 geworden, weshalb dann immer noch so den Manga-Anime immer noch in deinem Leben so einen Stellenwert, dass du jetzt sagst, das mache ich selbstständig auch?
Ja, zum einen tatsächlich, also das sind so zwei separate Dinge. Ja, also zum einen ist halt Storytelling, ich glaube, das, was alles irgendwie verbindet, was ich halt jetzt beruflich irgendwie mache, aber eben auch mit Manga und Anime zu tun hat. Denn YouTube ist halt auch nur eine Form von Storytelling, nur dass man es halt selber irgendwie machen kann. Und ich bin einfach begeistert davon, wie Geschichten erzählt werden, weil wir Menschen, das klingt so stumpf, aber das, was wir eigentlich tagtäglich tun, ist es ja genau das. Wir erzählen uns einfach nur Geschichten. Und manche können das sehr, sehr gut und können dadurch halt sorgen dafür, dass Leute zuhören wollen. Andere sind da halt so, ich weiß nicht, so basic, social irgendwie. Und ich finde es halt einfach toll, dass das so, ja, weiß ich nicht, mir haben halt Dinge in Geschichten immer mehr Sinn ergeben, wenn ich es halt aus so einer Perspektive betrachten konnte. Und genau das ist halt das, warum ich halt One Piece, Manga, Anime, alles Mögliche halt so toll finde, weil ich merke, ey, da sitzt jemand dran oder ich arbeite da dran, der da zumindest dieselbe, wenn nicht sogar noch eine krassere Begeisterung für genau dieses Storytelling halt eben hat. Und das drunter zu brechen, zu analysieren, zu schauen, so, ah, okay, so denkt diese Person, das finde ich halt einfach irgendwie cool. Ich habe das Gefühl, man versteht so die Künstler, Autoren, wer auch immer, halt irgendwie besser dadurch.
Und weshalb dann den Manga und den japanischen Storytelling-Aspekt und jetzt nicht noch irgendwie Rick und Morty wird ja auch noch oft gebraucht, so.
Ja, ich glaube, da ist es tatsächlich gerade, weil es mich halt seit der Kindheit, also gerade One Piece ist ja ein Phänomen, ne? Das begleitet, glaube ich, sehr, sehr viele Leute seit der Kindheit oder Jugend und das ist immer noch nicht fertig. Und ich weiß nicht so, Oda ist für mich, also der Autor, halt einer der größten Geschichtenerzähler unserer heutigen Zeit.
So, ja, kann man ohne irgendjemanden zu fronten, glaube ich schon, so vor allem momentan, oder? Man hat ja J.K. Rowling mit Harry Potter. Aber nachher, seit sie ihre Reihe durch hat, ist glaube ich schon noch Oda, wenn man eben jetzt George R. R. Martin, wenn man ja auch nicht genau weiß, was der jetzt noch köchelt, aber Oda zieht einfach durch.
Ja, und das finde ich halt so faszinierend, also gerade die Werke, die du auch erwähnt hast, jetzt Song of Ice and Fire, ne, von George R. R. Martin oder auch die Harry Potter Buchreihe, das sind so auch Dinge, die mich in verschiedenen Epochen meines Lebens so ein bisschen begleitet haben, aber keins davon hat mich halt so gecatcht wie One Piece. Und wahrscheinlich liegt es einfach daran, wie du eben schon erwähnt hast, dass diese Werte, die irgendwie auch durch Dragon Ball angetrieben werden, eigene Träume zu haben, an sich zu glauben, Freundschaft ist das Wichtigste und man für diese Ziele muss man irgendwo auch strugglen, man kriegt halt nichts geschenkt. Ich glaube, das sind halt alles Lektionen, die ja irgendwo in der Wahrheit münden. Ja. So, und dadurch, weiß ich nicht, finde ich das halt einfach faszinierend, weil ja in vielen Bereichen des Lebens läuft es ja genau so. So am Anfang fallen einem neue Dinge schwer, man struggelt und dann merkt man so, ah ja, es geht ja doch, funktioniert ja doch irgendwie.
Ja, so. Was für mich krass ist, ich habe eigentlich mein One Piece, wenn man jetzt so das anschaut, meine Schwester ist 97 auf die Welt gekommen und One Piece hatte dort gestartet und meine Schwester und ich sind jetzt absolute Nerds und ich finde dann immer das so krass, wenn ich so denke, oh, da ist seit meiner Schwester dran ist der dran und wenn man das dann so in Relation setzt, sieht man eigentlich, was für eine Passion dieser Mann hat.
Absolut. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wenn Oda halt darüber redet, wie seine Charakter strugglen und was sie durchmachen, dann glaube ich oft, der Mann redet von sich selbst. Ja. So, weil diese Arbeitsmoral, die der Mann hat, die ja, müssen wir ehrlich auch sagen, teilweise auch krankhaft ist, wie in was für Dimensionen da stattfindet. Und er tut das halt alles, damit wir dieses Werk lesen können. Und ich glaube, das Mindeste, was wir halt alle tun können, ist es einfach zu appreciaten. Also dieses und da halt auch irgendwo dankbar zu sein, weil viele lesen es ja auch, selbst heute gibt es ja unzählige Möglichkeiten, das legal zu lesen, auch den Manga auf Deutsch. Teilweise, wir sind ja zwei Bände von Japan nur noch entfernt, so von den Manga-Bänden. Und trotzdem lesen es ja sehr, sehr viele kostenlos irgendwie. Wo ich mir halt denke, ja, ich glaube, crazy, was dieser Mann halt für uns alle tut, ohne dass er uns alle jemals kennenlernen wird. Also der hat ja gar keine Gesichter von uns sozusagen vor sich. So.
Nein, das finde ich eben auch krass. Und was ich eben auch krass finde, wenn man so lange dran ist. Und ich habe jetzt jeden Arc schon ein paar Mal gelesen und so. Man merkt aber auch, er entwickelt sich weiter. Und ich glaube, was er in der letzten Zeit gelernt hat, ist, dass sein Werk, er hat das wahrscheinlich schon durchgespielt. Er weiß schon. Absolut. So. Aber er hat für mich festgestellt, dass er mehr Pausen braucht, um eine Quintessenz besser hinzukriegen. Und das hat er am Anfang ja nicht. Und das sieht man, dass er voll im Tunnel war und, glaube ich, nicht links und nicht rechts geschaut hat.
Absolut. Auch gerade zu dem, was ich meinte mit dieser krankhaften Arbeitsmoral. Ich glaube, das ist häufig auch der Industrie einfach geschuldet, in der er halt arbeitet, ne? Dieses, wie du schon erwähnt hast, Pausen sind ja in der Weekly Shonen Jump, außer du heißt halt Eiichiro Oda, der sich gefühlt alles erlauben kann, haben die ja selten Pausen. Die releasen 48 Kapitel im Durchschnitt im Jahr. So, und das ist, wenn man sich das mal runterbricht, einfach, ne? Story und Story zeichnen, Charakter konzipieren, zukünftige Sachen konzipieren. Du hast dann wahrscheinlich noch Color-Seiten und alles mögliche. Vielleicht dann noch kommt der Anime, fängt dann an. Das sind ja auch Projekte, wo du irgendwo wahrscheinlich Meinungen abgeben musst. Und ich frage mich halt echt immer, haben diese Menschen dieselben 24 Stunden wie wir auch? Weil es halt einfach so übertrieben ist, was da halt ansteht. Und trotzdem kriegen sie es alle irgendwie hin. So. Und gerade bei Oda stimme dir da voll und ganz zu, dass man jetzt gerade in dem aktuellsten Arc einfach sieht, was passiert, wenn der Mann sich halt 3 Jahre am Stück mal 3 bis 4 Wochen Pause nehmen kann. Ich glaube
Pro Jahr, oder?
genau, pro Jahr, genau, pro Jahr. Und ich glaube aber wirklich, dass der Mann, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht arbeitet, dass der nicht an One Piece dann arbeitet. Ich glaube, der hat dann einfach den Druck nicht, dass ein Chapter rauskommen muss. Und dann kann die Kreativität, glaube ich, auch ganz anders fließen sozusagen, wo man weiß, ah, okay, vielleicht strukturiert man dann einfach nur die Story besser. Weil ich glaube auch bei ihm mittlerweile, wie du schon gesagt hast, der kennt alle Plotpunkte. Ich glaube, der weiß, was so die Major-Sachen sind, die noch passieren müssen. Es ist aber die Frage, wann will er es erzählen, wie will er es erzählen und ja, wie strukturiert man es, wie baut man die Szenen, den Mood, das Setting so am besten auf. Und ich glaube, je mehr Zeit du da hast, desto bessere Ideen kommen da, glaube ich, auch einfach zustande.
Eben, ich habe auch One Piece so mit eben 7 angefangen als Anime und so und dann bis in Marine fort Arc und dann wurde die Besetzung ging einfach nie weiter und dann ging es irgendwie vergessen. Strohhut Raffi war immer irgendwie neben Son Goku immer der klar war, immer schon und dann irgendwie 2015 frag mich nicht nach Dressrosa war ich dann wieder drin. Und ich glaube eben da, wenn man es eben jetzt auch sieht, auf YouTube bezogen, One Piece funktioniert am besten für die ganzen Anime-YouTuber. Natürlich gibt es Pokémon und so, aber wenn man sieht, wie viele Theorien und Videos zu One Piece gemacht werden, das ist, glaube ich, der einzige Anime, der so viele YouTuber herangezüchtet hat, wo eine eigene Industrie ist. Ich kenne keinen
Absolut.
anderen YouTube-Strang mit Anime. Natürlich gibt es
Ja.
manchmal Hunter x Hunter und so, aber One Piece zieht durch auch auf YouTube.
Ja, absolut. Also das liegt natürlich auch vor allem daran, dass halt es immer noch ein Werk ist, was veröffentlicht wird. So gerade Hunter Hunter leider, so gerne ich's hab, hat ja sehr häufig Pausen, so Togashi sei ihm auch gegönnt. Der Mann hat ja starke Rückenprobleme, ne, weshalb er ja schlechter zeichnen kann. Aber ja, One Piece ist, glaube ich, wirklich die Community. Und ich glaube, das ist halt auch das Interessante, weil One Piece wird irgendwann vorbei sein. Und Leute, ähnlich wie, weil wir haben jetzt zum Beispiel Dragon Ball erlebt, da war Dragon Ball in Japan ja schon fertig. Wir haben es ja für uns was Neues, aber eigentlich war die Story durch. Das war natürlich auch eine Zeit vor Internet und so. Da konnte man nicht mal kurz gucken, ey, was passiert denn da irgendwie? So wie heute. Gerade One Piece hat ja diese ganze Spoiler-Kultur. Es kommen Spoiler raus, dann erste Eindrücke, dann hat man die Raws, dann diskutieren da schon Leute, dann kommt der Official Release und dann geht's halt weiter. Und das wird ja irgendwann nicht mehr da sein. So, das heißt, wir sind gerade diese Generation von One Piece-Fans, die das alles live miterleben. Und ich glaube, das ist doch mal eine ganz andere Experience, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, was kommen wir. Und du wirst halt die Leute haben, die dann damit aufwachsen, wo es dann schon fertig ist, wo, glaube ich, auch viele schon dann wissen werden, was das One Piece ist. Oder dann, du kommst, glaube ich, nicht drum rum, dass du es irgendwo mal hörst. So wie bei Son Goku halt auch, dass er ein Super Saiyajin wird. So, da wird es Promo-Art für geben. Das wird irgendwie, glaube ich, du wirst nicht drum rumkommen. Ich glaube, dann hast du eine andere Experience einfach, nachdem die Story halt durch ist. Daher.
Eben, das habe ich auch gemerkt, aber bei One Piece gab es ja das auch schon, für die, die später eingestiegen haben, wussten auch, dass Ace stirbt.
Ja,
auch,
das stimmt.
So, irgendwie hat One Piece irgendwie unterschiedliche Fan-Zyklen, die wissen dann schon die Major Plot Points, aber wollen dann immer weiter trotzdem hören, oder?
Ja, ich glaube, dass die Leute es sich natürlich immer noch geben wird, weil One Piece ist am Ende einfach die größte Abenteuergeschichte, die es, glaube ich, jemals geben wird. Weil allein, wer wird nochmal 30 Jahre eine Story zeichnen und schreiben? Ich glaube, das wird es wirklich, weil das stirbt ja in der Manga-Industrie auch immer mehr aus. Die Arbeit wird gesplittet, so, es sind kürzere Stories irgendwie. Und ich glaube, die Leute werden sich trotzdem geben, natürlich. Aber ich glaube echt, das ist nochmal anders, wenn du live dabei warst. So, wenn du live die Chapter gelesen hast.
Das sieht man ja auch schon bei den Animes, oder? Dass sie mehr in Seasons abgehandelt werden, wieder wöchentlich. Ich glaube, One Piece ist der einzige Anime, der wirklich wöchentlich durchzieht. Also, ich glaube, aber das hat meine Schwester auch mich gefragt und das nimmt mich eben auch wunder. Denkst du, wenn One Piece vorbei ist, gibt es Two Piece oder gibt es dann einfach mehr in die Breite, um die Welt und andere Charaktere Spotlight zu geben?
Ja, es ist halt, glaube ich, das müsste man aus zwei Perspektiven betrachten. Meine persönliche ist halt, ich hoffe, es gibt kein Two-Piece. Ja. Ich hoffe, es wird eher so ein, wir kriegen halt, wie du schon gesagt hast, in Seasons dann einfach Spin-Offs im One-Piece-Universum, dass man sich beliebte Charakter nimmt und dann einfach, weil du hast ja in One-Piece eine Epoche von 800 Jahren, die du erzählen kannst. So theoretisch hast du da genügend Spielraum, um neue Charakter zu establishen. Du hast die Möglichkeit, Altbekannte schon zu establishen und denen mehr Tiefe zu geben. Ich persönlich hoffe eher darauf, dass wir das halt kriegen, als jetzt, weil Ruffys Story wird am Ende zu Ende sein. Deswegen lesen wir auch Ruffys Story und nicht die von Roger oder auch von Charaktern, die noch von früher halt sind. Aber am Ende wird es, glaube ich, eine wirtschaftliche Entscheidung sein, so blöd es halt klingt. Und ich glaube, da wird dann geschaut, ey, weil man darf nicht vergessen, One Piece ist halt zum einen, würde ich behaupten, immer noch die Cash-Cow der Weekly Shonen Jump. Ja, und ich glaube auch von Toei Animation, dieser One Piece verkauft, glaube ich, sehr viel Werbung, so wenn es dann sozusagen halt läuft, weil die Leute wissen, ah ja, One Piece, ne? Und wenn das dann nicht mehr stattfindet wöchentlich, dann fällt ja was sehr, sehr, sehr Großes weg, was dann über wahrscheinlich 30 Jahre gehen wird, ne, wenn One Piece dann irgendwann vorbei ist. Daher, ich glaube, am Ende wird es eine wirtschaftliche Entscheidung, auch wenn ich mir aber persönlich wünschen würde, dass es so eine Story-Entscheidung ist und man sich sagt, ey, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich glaube, man kann dann trotzdem Spin-Offs haben, nur ist die Frage, ob die dann vielleicht erst zu Manga gemacht werden und dann irgendwann adaptiert. So, weil so wird es ja teilweise jetzt schon gemacht, dass wir diese Novel of Ace, die war ja erst eine Novel, dann wurde daraus ein Manga gemacht. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die das irgendwann in 3 Folgen animieren oder so. So, das bietet sich an. Ja,
wie jetzt bei Monsters, oder? Wo
genau, genau.
Aber ich finde das eben noch interessant mit dem Major Plot Point, den er oder jetzt so raushämmert. Könnte man eben schon auch sagen, mit dieser Geschichte, man müsste es total neu erzählen, weil diesen Kreislauf kann man mit Two Piece eben nicht mehr erzählen, weil er es ja dann schon auserzählt, jetzt mit Raffi, weil es ja eigentlich über 3 Generationen schon geht, oder?
Ja.
Mit Gold Roger und mit Joy Boy.
Ja. Ja, also theoretisch, das wäre ja halt auch so ein Punkt, ne, dass man sich sagt, man erzählt es einfach nochmal alles, nur dann halt eben kompakter, ne? Dass man gerade im Anime, ist wahrscheinlich auch meiner Meinung, ist ja viel einfach in die Länge gezogen, ne? Da gibt es halt einfach sehr viel, es muss halt gestreckt werden, weil es kommt jede Woche eine Folge, ne?
Und eben, es läuft noch unter dem alten Aspekt, oder 23 genau. Minuten, und die müssen einfach gefüllt werden.
Genau. Und wenn du damals, als der Anime angefangen hat, hast du halt 3 Chapter pro Folge. Ja. Jetzt hast du halt im Durchschnitt ein halbes. Wenn du Glück hast, vielleicht ein ganzes Chapter pro Folge. Also es ist ja klar, dass da einfach weniger passiert irgendwie. Und dass man sowas vielleicht so Dragon Ball Kai-mäßig dann vielleicht irgendwie kompakter erzählt, das könnte ich mir vorstellen. So, es kommt ja jetzt, glaube ich, auch dieses oder nächstes Jahr eine neue One Piece Serie. Ich glaube, ja,
Netflix, oder? Genau, Netflix genau. Hat sich jetzt da schön den großen Kuchen mit allem geteilt, oder?
Ja.
Es gibt ja die Seasons eben. One Piece wird ja jetzt schon für die neue Generation neu aufgelegt.
Genau, das ist es halt. Also gerade diese neue Generation zu kriegen, zu catchen. Ich glaube, da wird halt viel kommen, weil das ist ja auch ein bisschen dieses, man merkt es ja an den Sales vom One Piece Manga, die reduzieren sich ja,
ja,
was aber trotzdem nicht schlecht ist, weil am Ende des Tages mittlerweile über 500 Millionen Bände im Umlauf sind. Jedes Jahr immer statt 4 Bänden nur noch 3 kommen. Ist ja klar, dass die Sales runtergehen. Und das ist so ein Volumen, was mittlerweile auf der Welt verteilt ist von Bänden. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie gewaltig 500 Millionen sind. So, dass es schwierig wird, da halt eine neue Leserschaft doch irgendwo zu holen oder auch neue Bände zu verkaufen. Weil ich sage immer das Beispiel, meine Schwester hat auch mit One Piece angefangen, die hat sich ja keine Bände gekauft. Die liked ja, einfach die meine. So, die kauft sich ja da nicht extra eigene Bände so, holt sich die von mir, liest sie durch und legt die wieder zurück. Und ich finde, das ist so auch wieder so ein krasses Problem eigentlich, so dieses, ey, das hat schon so viele Fans, dass es schwer ist, neue zu kriegen.
So. Ja, aber dann hat Oda oder sein Team auch die Muße dann zu sagen, okay, wir geben es Netflix und ich schaue aber drüben und genau, mache da eine gute Serie draus, oder?
Absolut. Ich glaube, das war auch mit der smarteste Weg, weil ich habe sehr viele Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die nichts mit One Piece zu tun haben, die sich halt diese Netflix-Serie gegeben haben. Aber
meine Mutter.
Ja, so meine Mom hat sich's auch angeschaut. So, das ist halt so voll, du merkst, das ist halt so wirklich für Casual-Leute, für eine neue Audience soll das halt sein, die sich das dann halt geben. Und da bin ich halt persönlich so, es ist eigentlich voll die smarte Idee, das genau so aufzuziehen. Und es war ja auch ein voller Erfolg. So, ich glaube, die Fandom ist ja auch größtenteils zufrieden damit.
Wollen jetzt alle Hardcore-Fans sich fragen, wie wird Chopper animiert? Also Chopper ist, glaube ich, der Knackpunkt, ob es funktioniert oder eben nicht.
Absolut, absolut. Ich glaube, ja, ist halt auch wieder Budgetfrage, ne? Wie viele Szenen gibt man ihm? Ich glaube, die ersten, wenn wir es so runterbrechen, wie es jetzt in Season 1 war, wenn man sagt, ey, pro Insel vielleicht mal ein bis maximal 2 Folgen, dann wird ja Chopper wahrscheinlich auch erst bei Folge 5 oder so auftauchen, Folge 5 oder 6, je nachdem, wenn sie danach drum kommen. Und dann hätte man ihn ja nur für die zweite Hälfte vielleicht. Vielleicht taucht er ja sogar auf der ersten Drum-Folge gar nicht auf, wird halt nur angeteased. So. Und ich glaube, damit wird man viel arbeiten. So dieses, die wichtigsten Szenen werden hoffentlich geil animiert und sonst wird halt geguckt, wie man sich's halt spart, ihn vielleicht nicht zu zeigen oder zumindest die Bande nicht immer komplett zu zeigen.
Ja, und jetzt muss ich fast, das habe ich meiner Schwester versprochen, darum meine Zuhörerschaft, die nicht so im Game sind, ihr könnt eine 15 Minuten, 20 Minuten vorskippen. Jetzt wird Nerd Talk getrieben. Benny, wie bist du mit dem Eggheads Vorfall zufrieden bis jetzt?
Tatsächlich sehr. Also ich finde es schön, wie es Oda erzählt hat. Also jetzt, vorher hat es mich genervt mit diesem ganzen Countdown, diese 10 Minuten, die halt dann nochmal vergehen müssen irgendwie. Aber jetzt die Reveals, die wir bekommen haben, es war ja von Anfang an klar, dass wir nicht alles bekommen. So, ich glaube, die Erwartungshaltung musste man auch haben, so dass Oda jetzt nicht alles revealen wird irgendwie. Aber das, was wir bekommen haben, hat mich tatsächlich sehr zufriedengestellt, weil es hat mir wieder gezeigt, haha, das sind die Ideen, mit denen Oda von Anfang an geplant hatte. Das sind die Dinge, die er, glaube ich, auch schon 1997 und vorher, als er angefangen hat, geplant hatte. Also diese ganze mit der Überflutung und die Welt, wie sie halt heute ist, dass das nicht immer so war. Ne?
Ich finde es auch noch cool, wie er, ohne es groß thematisieren, Umwelt und Klimawandel und so reinsprinkelt und auch da klar Stellung bezieht. Also absolut. Wenn man dann das so sieht, dass die drei antiken Waffen wahrscheinlich menschengemacht sind, dann ist es klar, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist safe eine Metapher für den Klimawandel. Und auch da, Ich persönlich gehe safe davon aus, das war das Endgame, was Oda von Anfang an geplant hatte, mit dem, dass der, weil Early One Piece werden schon sehr viele Sachen established, die jetzt halt aufgegriffen werden. Und gerade dieses Konzept von, ey, okay, die Tenryubito leben auf der Red Line ganz oben. Die wichtigsten Verbündeten von Joy Boy sind geschützt vor der Erhöhung des Meeresspiegels. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man merkt, ah, das ist voll durchdacht gewesen. Und ja, also ich finde, gerade der Klimawandel, der war ja auch Ende denn, also in den 80ern ist es, glaube ich, entdeckt worden in der Forschung. Ja. In den 90ern wird das ja wahrscheinlich selbst in Japan ein Thema gewesen sein. So, und dass da halt einfach die Natur mehr oder minder der wahre Endgegner eigentlich der Welt ist, finde ich eigentlich cool. Plus ist rückwirkend wieder zu, ey, Teufelsfruchtnutzer, das Wasser ist deren Schwäche und der Ozean ist eigentlich der Endgegner irgendwie.
Der Ozean und eben mit Skypiea, aber auch mit Alabaster, wenn man sich das jetzt überlegt, mit Sand und Wasser und Austrocknung und dort ist dann Wasser eben auch und dann noch Vivi, wo ich bei Oda nie genau weiß, er sagte, Vivi war nicht so geplant, wie es jetzt mit einbezogen wird, glaube ich eben schon, dass es wahrscheinlich schon mit einem Liebesplot oder mit einem Faszinationsplot gearbeitet hat, ob es dann Lili war oder Vivi, das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, bei Vivi das Ding ist, also so wie ich mir dieses Interview von ihm erkläre, wo er gesagt hat, ah, Vivi war eigentlich nicht als Prinzessin geplant. So, ich glaube, es gab immer eine Prinzessin aus Alabaster. Ja. Ich glaube, den Charakter gab es. Nur der war halt noch nicht charakterisiert. Der hatte vielleicht auch noch nicht ein fertiges Design, weil dieser Charakter ja dann erst 50 Chapter später relevant wird. Und ich glaube, dass Oda einfach gemerkt hat, ey, dieser Vivi-Charakter, dass das Design gefällt mir, das sieht halt prinzessinnenmäßig aus. Also mache ich einfach aus diesen zwei Charakteren ein und gebe halt Vivi den Plot, den ich eigentlich geplant hatte für diese Prinzessin. Ja. Weil anders kann ich es mir halt nicht erklären, dass der jetzt random sich das alles noch für Vivi ausgedacht hat. Ich glaube halt schon, dass das einfach schon da war und dann hat er angefangen, den Plot einfach vorher schon zu erzählen.
Was jetzt für mich faszinierend ist, jetzt die ganze Sonisha Thematik hat natürlich jetzt ganz ein neues Level. Also warum Sue auf Sunisha lebt, wenn man ja weiß, dass das steigt, das nimmt mich dann schon wundern, warum, weil bei Sunisha, wie du immer gesagt hast, hat er einen Fehler gemacht. Und war das mit Sue schon verbandelt und dann der Meeresspiegel? Das wird schon, also auf diesen Plot bin ich besonders gespannt, seit ich weiß, dass der Meeresspiegel so eine entscheidende Rolle spielt, was du für eine Rolle spielt.
Ja, absolut. Ich finde gerade Sunisha auch als einziger bisher bestätigter lebender Zeitzeuge eigentlich, der Joyboy kannte. Es gibt zwar Vermutungen, dass die Gorosei und Imu auch unsterblich sind, aber das ist ja aktuell leider noch nicht bestätigt. Aber Sunisha kannte halt den OG Joyboy. Er ist der Einzige, der den OG Joyboy und den aktuellen halt kennt. Und das finde ich halt cool, wie Oda so einen Charakter halt schon irgendwie established, dem aber gleichzeitig so Motive gibt, dass der keinen eigenen Willen anscheinend hat. Ne? So, also das, was ja in One Piece somit eine der schlimmsten Sachen ist, die du jemanden antun kannst, dem die Freiheit und den Willen zu rauben. Also dass dieser Charakter, der anscheinend mit einem der wichtigsten Charakter verbündet war, das aber nicht mehr hat. Also was hat der so Grausames getan, dass ihm diese Strafe auferlegt wurde?
Und eigentlich beschützt er ein Volk.
Genau. Und das ist auch die Frage, ob die, das ist ja jetzt im letzten Podcast bei uns hochgekommen, ob die Minks immer schon auf ihm gelebt haben. Und mittlerweile glaube ich das nicht.
Ich glaube auch nicht. Dieser Plot interessiert mich fast. Also natürlich, der Hauptplot schon auch. Aber das war so klar jetzt, weil Sunisha wahrscheinlich schon immer gegeben hat, aber er wie jetzt ein Versprechen einhalten muss, weil er eben etwas gemacht hat, und um das zu beschützen. Eigentlich wird ihm der eigene Wille genommen, um was zu beschützen.
Ja, absolut. Aber gleichzeitig ist halt die Frage, wer ihm dann diesen Willen, beziehungsweise wer ihm den Willen geraubt hat, so, weil bisher haben wir ja nur gesehen, dass Ruffy ihn hören kann, und dass Momonosuke ihn hören kann und ihm Befehle geben kann. Was für mich impliziert, dass jemand aus der Kozuki-Familie ihm halt diesen Befehl geben kann. Und Momo halt, der so Shirahoshi-mäßig die aktuelle Person ist, die das machen kann. Und dann ist es ja auch wieder ein Verbündeter gewesen, der ihm diesen Auftrag gegeben hat, zumindest nach der Logik. Und das ergibt für mich gerade alles noch irgendwie keinen Sinn, weil oft ist ja in One Piece so ein Motiv oder ein Storypunkt, den Oda nimmt, dass den Guten was Böses angehängt wird.
Ja.
Ob König Cobra, König Riku, Nolan, denen gesagt wurde, ey, er lügt und so. Also oft nimmt ja Oda so dieses, ey, das sind die Guten und die Bösen hängen denen was an und dadurch werden die von allen falsch verstanden. Und vielleicht hat ja Sonisha was getan, was eigentlich gut sein sollte, dann aber halt falsch geframed wurde. Ja. Genau. Und dann ist es halt so, ja, nee, er muss aber bestraft werden, obwohl eigentlich das, was er getan hat, was Gutes war. Aber halt in der Historie, man darf ja nicht vergessen, die Gewinner schreiben die Geschichte.
Ja.
Und leider hat die Weltregierung gewonnen. Und daher dürfen sie auch das Narrativ halt schreiben über diesen Charakter.
Da bin ich jetzt aber auch gespannt durch die Prediction von Vegapunk, wo er gesagt hat, es gab zwei Ideologien. Und er weiß nicht genau, welche das gut und schlecht war.
Ja.
Also es wäre mir zu plump, wenn die Weltregierung nur schwarz gezeichnet
absolut
wäre.
Oda hat ja schon bewiesen, dass er sehr komplexe Antagonisten schreiben kann. Und ich würde es auch sehr schwach finden, wenn das jetzt einfach nur Cartoon mäßige Antagonisten sind von sie sind böse, weil sie böse sind. So. Also, dass da irgendwo zumindest diese Ideologien deutlich erklärt werden. Und tatsächlich glaube ich sogar, dass wir eine der Ideologien mittlerweile schon kennen. Ich vermute, dass der Wille der D eine Ideologie war und die andere halt das, was die Weltregierung repräsentiert.
Aber wer für mich immer mehr zur Blackbox wird, ist Blackbeard. Weil vor dem ganzen Vorfall und vor der Prediction war klar, Blackbeard wird jetzt besiegt, aber jetzt mit dem ganzen Vorfall und mit dem Meeresspiegel und mit der Prediction weiß ich nicht genau, wo Oda Blackbeard positionieren will im Endspiel.
Ja, fühle ich genauso. Also keine Ahnung, der ist so eine komplette Wildcard
mittlerweile. Weil Shanks, der muss warten und der muss wahrscheinlich am richtigen Zeitpunkt Ruffy noch was geben, das sehe ich oder so, weil die ganze Roger-Crew wusste ja, wenn man jetzt auch die Spoiler schon weiß, was die sagen, Rayleigh weiß ja und hat, also Vegapunk hat ja gesagt, die haben ja alles gewusst. Die wissen, um was es geht. Aber was macht jetzt Blackbeard?
Ja, ich glaube, das, was mir oder wie ich mir versuche zu erklären, was es sein könnte, ist immer, wenn ich mich frage, okay, welche Motive nimmt Oda in dieser finalen Saga und was will er eigentlich erzählen? Und Ruffy hat ja auf jetzt, wir haben ja eigentlich drei Seiten. Wir haben Piraterie, wir haben Marine, wir haben Weltregierung. Und bei jeder dieser Gruppierungen kennen wir eigentlich mehr oder weniger die finalen Antagonisten. Wir haben auf Marineseite Sakazuki, der für den Tod von Ace verantwortlich ist. Wir haben Blackbeard auf Seiten der Piraterie, der auch für den Tod von Ace verantwortlich ist. Und wir haben Imu auf Seiten der Weltregierung, der für der Schöpfer der Welt ist, der für das verantwortlich ist, was gerade halt passiert, der wahrscheinlich den OG Joyboy damals auch kannte und für seinen Untergang verantwortlich war. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn Oda da halt gerade bei Blackbeard zum Beispiel, also es gibt ja so ein paar Motive, Freiheit, Freundschaft. So, Ruffy repräsentiert das absolute Ideal. Das ist so wünschenswert und erstrebenswert, wie Ruffy halt ist. Dieses, ey, alles für seine Nakama tun, der Welt den Krieg erklären, um seine Nakama zu beschützen. Dann hast du aber Blackbeard, der genau das Gegenteil tut. Der hat eine Nakama getötet, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Und Imu hat eigentlich der ganzen Welt die Freiheit geraubt, indem er diesen wahrscheinlich den Ozean hat steigen lassen und gleichzeitig aber eine absolute, ja, so Monopolstellung in der Welt hat. Der hat ja alle Verbrechen legalisiert für sich und seine Gruppierung. Und ich frage mich halt, gerade bei diesem zweiten Punkt könnte ich mir dann halt vorstellen, dass Ruffy und Blackbeard zusammenkämpfen, weil sie ja doch sehr ähnlich sind in vielen, nur eben in diesem Nakama-Punkt. Da sind sie komplett verschieden.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sakazuki nicht jetzt Allianzen angeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für verschiedene Punkte verschiedene Pairings gibt, wegen der Sache, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sakazuki, wenn Imu jetzt wirklich dann revealed wird, als Oberbösewicht, so loyal einfach hinter der absoluten Gerechtigkeit steht, weil die widerspricht ja seiner absoluten Gerechtigkeit.
Ja. Sakazukis. Ja, man darf ja auch echt nicht vergessen, dass Sakazuki, das ist ja so der einer der wichtigsten Endgame-Charaktere überhaupt. Und ich glaube auch da, wir werden erfahren, warum der Mann diese absolute Gerechtigkeit so extrem lebt. Ich glaube nicht, dass Oda den einfach schreibt, ja, der ist böse. Nee, ich glaube, da gibt es wirklich Gründe, warum der halt seinen Job so ernst nimmt. Und da wird sicherlich ein Flashback irgendwie mal zu kommen. Ich wundere mich halt, wie seine Beziehung tatsächlich auch zu Dragon ist. So, ob das noch eine wichtige Rolle spielt. Weil wir wissen ja mittlerweile, dass Dragon in der Marine war. Und gleichzeitig sind die ja fast gleich alt. Das heißt, die waren zu derselben Zeit in der Marine irgendwie. Und da würde mich mal wundern, ey, wie ist denn das? Weil gerade Sakazuki ja auch auf Marineford immer wieder erwähnt, ah, Dragon, Ruffy ist sein Sohn und so. Also der kennt Dragon, der hat eine Connection zu dem. Und ja.
Und Aokichi ist der Snape.
Ja, ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, Kusan. Ich kann mir vorstellen, dass im Endgame, also generell, ich glaube, am Ende von One Piece wird es halt viele Gruppierungen nicht mehr geben und es wird neue Gruppierungen geben, so ähnlich wie nach Rogers Tod ja sehr wahrscheinlich die Kaiser und die Samurai der Meere erst richtig entstanden sind, glaube ich halt, dass, wobei die Samurai haben vielleicht vorher schon existiert, aber die Kaiser, glaube ich, sind erst entstanden, nachdem es den König der Piraten nicht mehr gab, dass wir halt am Ende die Marine gar nicht mehr so haben, wie sie ist, die Revolutionäre gar nicht mehr haben, wie sie sind, sondern dass es eine neue Gruppierung geben wird, die eben für das Beschützen auf der See, für die Leute, für die Inseln zuständig sind, wie auch immer die dann heißen wird, keine Ahnung, aber ich glaube, da wird es halt einen Mix geben aus den verschiedenen Gerechtigkeitstypen, also gerade Corby auch oder auch Garb oder auch Kusan, aber eben auch den Ideologien von Dragon, weil er hat ja selber gesagt, ich habe in der Marine keine Gerechtigkeit gefunden. Das heißt, Dragon hat eine eigene Definition von Gerechtigkeit, die wir noch nicht kennen. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwie, gerade weil es ein Endgame-Charakter ist, auch die Lösung sozusagen für das Problem ist, was man halt gerade mit der Marine hat.
Und Elba findet ein größerer Arc oder einfach so ein wichtiger Arc wie Su?
Boah, gute Frage. Ich persönlich hoffe, es wird ein großer Arc. Mittlerweile kann ich mir aber auch vorstellen, ja, ich will nicht predicten, weil ich dachte doch, Egghead wird ein kurzer Arc. Ich so, ja, Egghead, 20 Chapter und dann geht's weiter.
Ja, eigentlich ist er ja ein kurzer Arc. Einfach geöffnet und einfach ein halbes Jahr alles darum gezeigt.
Oder? Das ist, ich glaube, Oda hat da einfach nochmal gezeigt, ey Leute, Pacing von Wano, ich habe verstanden, das war nicht das Allerbeste. Hier habt ihr nochmal einen Teaser für alle anderen Plotpunkte, die ich noch offen habe. So.
Aber jetzt, was wird zuerst abgehandelt? Die Piratenseite? Weil was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ist nach dem Egghead-Vorfall, dass die noch rumschiffen können, ohne große Probleme zu haben.
Ich glaube echt, dass Elbaf der letzte Abenteuer-Arc wird. Ich glaube, und das ist auch, ich kann mir auch vorstellen, dass das wieder so ein Ding von Oda war. Die Inspiration für One Piece, nämlich Vicky und die starken Männer, Wikinger, dass das für ihn im Kopf war, ey, das ist die letzte Haltestelle, bevor das One Piece gefunden wird. So, und ich glaube halt echt, dass, ja, Elbaf so das große, große Ding noch ist. Und ich glaube, da wird aber viel passieren. Ich glaube, da wird dann viel passieren, weil, wie du schon richtig sagst, die Strohhutbande kann ja jetzt nicht einfach rumreisen. So, wir haben gerade den größten Whistleblower der Welt, der einfach alles leakt irgendwie in dieser Welt. Die werden ja jetzt nicht die Strohhutbande gehen lassen können.
Was denkst du, wird ein Vegapunk noch uns begleiten? Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie so ein Computer mit dem Hirn irgendwie wie ein Pokédex wieder rauskommt, kurz aha sagt und wieder reingeht.
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass es so wird wie bei der Filler-Staffel von Yu-Gi-Oh! Mit Noah, dass er halt einfach digital weiterlebt. Ja. Und dass die Leute Ja, erzähl ruhig.
Könnte ich mir auch vorstellen. Also, dass er irgendwo sich digital abgedatet hat. Also,
genau, weil sein Körper ist zwar tot, aber sein Gehirn geht ja, lebt ja weiter. Und das ist ja klar, man kann halt hirntot sein, aber er ist ja nicht hirntot. Er ist ja, der hat ja noch Zugang zu sein, beziehungsweise die Leute haben ja Zugang zu seinem Gehirn. Und er hat ja selber gesagt, sein Ziel ist es ja eigentlich, unendlich Energie zu erschaffen und dass irgendwann die Leute Zugang auf sein Gehirn haben und das mit Informationen füttern können, was ja mehr oder weniger eine Metapher fürs Internet ist, was auch wieder sehr, sehr schön ist, weil das Internet halt nicht vergisst. Das heißt, wenn einmal die Poneglyphe digitalisiert werden, und das wird safe der Fall sein, dann ist die verlorene Geschichte für immer da. Dann wird die halt nie wieder vernichtet werden können.
Dann ist Vegapunk die World, wie sagt man, das Word bei Microsoft Word,
die
Klammer.
Die Klammer, oder? Bei ihm ist es auch das World Wide Web, aber statt den Ws ist es das V. Du musst dann immer VVV Punkt und dann die Website eingeben.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in Elbaf wahrscheinlich plus minus das letzte Strohhutmitglied als Schiffsjunge oder Mädchen, der Größte ist eigentlich von der Crew her der Kleinste, könnte ich mir noch gut vorstellen, weil der Junge da mit Shanks war schon ein bisschen gehighlightet. So.
Ja, absolut. Ich glaube, das sollte auch eine richtige Hommage an Vicky sein. Ja. Also außer vielleicht doch noch nicht und viel mehr, aber ich glaube safe, wir werden einen Vicky-Charakter kriegen. Ja. Also das, was der Protagonist von dem Werk ist, was Oda inspiriert hat, Oda wird sich das nicht nehmen lassen, so eine kleine Hommage an diesen Charakter halt zu geben. Gerade auch, weil wir ja mit Momonosuke ja auch zum Beispiel so einen Charakter aus dieser Momotaro-Legende haben. Also auch da, ich glaube, inspirationsmäßig bietet sich's halt einfach an. Ne? Und wäre halt auch schön für uns als Fans, ne? So dieses, guck mal. So,
das und ist wahrscheinlich wird Yamato dann in die letzte Reise wieder eingeholt, dass sie wirklich Oden nacheifern kann. Und
ja,
glaube ich, ist der Deko auf der Strohhut Crew drauf.
Genau. Also ich finde generell die Frage nach Strohhutbandenmitgliedern ziemlich interessant, weil ich glaube, Vivi wird noch irgendwie dazukommen. Ja. Die ist ja jetzt gerade bei Big News Morgens mit Warpol. Ich glaube, die wird auf jeden Fall, also gerade auch dieses Versprechen von damals auf Alabaster, ey, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, sind wir dann immer noch Freunde. So, und ich glaube, das wird auch wieder so eine sehr schöne Reunion einfach, dass die halt aufeinander stoßen. Und ja, vielleicht sogar wirklich irgendein kleiner Riese sozusagen, der dann halt mitreisen darf. Ja.
So, der Buggy und Shanks der Strohhutbande werden könnte, oder?
Ja, safe, auf jeden Fall. Ach, ich finde es halt crazy, dass es sich so zum Ende hin bewegt, auch wenn es natürlich ein paar Jährchen sind.
Das merkt man schon. Also ich glaube eben Elbaf und dann Love Tale, aber ich glaube, jetzt geht alles so richtig stringent. Also jetzt sind wir wirklich auf dem letzten Highway.
Aber selbst wenn man da runterbricht, ne, wir kriegen ja im Durchschnitt gerade so 33 Kapitel pro Jahr. Ja. Selbst wenn wir das, was jetzt noch offen ist, alles aufzählen und in Chapter runterbrechen, sind wir ja mindestens, würde ich behaupten, noch 100 Kapitel vom Ende entfernt. Und selbst das wären ja minimal 3 Jahre bei dem heutigen Tempo. Ich denke,
der macht 30 voll.
Ja, das ich glaube mittlerweile auch. Und ich glaube sogar, da waren wir ja eben mit dem Pacing und generell, dass Oda Pausen braucht. Ich hoffe, ich persönlich würde es mir wünschen, dass zur finalen Saga, also wirklich zum finalen Arc, nicht zur finalen Saga, da sind wir ja schon drin, aber zum finalen Arc, dass es vielleicht doch nur alle 2 Wochen ein Chapter rauskommt. Ja. Dass er sich pro Chapter ruhig mehr Zeit nimmt am Ende, weil das Ende wird das Wichtigste. Es ist so schlimm, ne? Aber wenn das Ende schlecht wird, dann ist das so eine schlechte Promo für das Gesamtwerk. Und lieber nimm dir ein ganzes oder 2 Jahre nur für dieses Ende, für diesen letzten Arc Zeit und zeichne 20 Tage pro Chapter dran. Hauptsache, das wird geil. So und gut.
Ja. Und ich glaube eben auch, da hat ja Oda auch Angst gehabt bei der Serie von Dragon Ball, wo dann er wusste ja, das ist ja schlecht bei der Community angekommen. deshalb hat er ja bei seiner Reality-Version so den Finger drauf gehalten. Er weiß auch, dass Naruto das Ende nicht gut war.
Ja.
Alles andere als gut oder perfekt ist nicht sein Anspruch. Also nee, alles darüber muss sein.
Und das ist halt leider auch das Problem bei Kishimoto gewesen. Ja. Manga-Industrie, andere Zeit und leider einfach viel zu wenig Zeit für eben diese strukturellen Fragen, sich hinzusetzen zu können, zu sagen können, ich plane meine Geschichte vielleicht einfach besser und nicht diesen Druck zu haben, ich muss jede Woche ein Chapter releasen. So.
Und das merkt man, er will etwas Gutes machen, ausgleichen mit Boruto, aber der Drops ist gelutscht.
Ja, ich finde es, man merkt es ja in One Piece. Ich sag's ja immer wieder, Egghead ist wahrscheinlich einer der besten Arcs, die ich, seitdem ich One Piece wöchentlich lese, gelesen habe. Und klar, das hat viele Reveals, aber es ist einfach das Pacing. Es ist so. Und
Benny, wir haben den Whole Cake Island ihr Wald durchlebt.
Ja.
Und wir wissen, was das bedeutet. Wenn ich es jetzt Menschen zeige und sie sagen, ja, der Wald bei Whole Cake, der geht ja noch. Sage ich immer, ja, wenn du das wöchentlich warten musstest, das war echt für mich beinahe der Ausstieg.
Echt, krass, krass.
Also, weil da, als ich das so gezogen hat, der Wald.
Ja, das stimmt. Ja, bei mir tatsächlich, wo es für mich so Anfang 2019 fand ich sehr zäh, das war halt so dieses Akt 2 Wano Kuni.
Ja.
Und dann bis Ende des Jahres fing dann ja der Flashback von Oden an.
Und der danach war
dann, genau, und dann fing's, dann war es überragend, aber dieser ganze von, okay, Ruffy ist jetzt gefangen in Udon und wir wissen Prison alle, er wird daraus. Hä? Ja, genau, Prison so wieder Break. Ein Prison Break, aber halt so Prison Break of Wish bestellt. So. Es ist halt so einfach, es ist zwar da, aber es ist so, keiner hat es halt ernst genommen. So, weil man halt weiß, ey, das ist absolut keine Gefahr für ihn. Und ich verstehe ja narrativ, warum das alles sein musste. So, das macht ja narrativ Sinn. Aber es hat halt lange gedauert von, ich glaube, 925 fängt Akt 1 an. Akt 2 und 955 geht der zu Ende. Das heißt, wir hatten 30 Chapter in diesem Akt 2 und ganz ehrlich,
ja, das war ein Jahr.
Fast ein Jahr. So, was sind da Highlights, die da waren? So, es war halt so okay, die Brachioform von
Queen.
Von Queen. Okay, Kings Zorn hat man gesehen. Big Mom Piraten tauchen kurz auf, wo alle noch damals dachten, oh mein Gott, die werden voll wichtig im Akt. So.
Daher, eben, wir sind ja jetzt mit dem Nerd-Teil durch, aber der war wichtig für meine Zuhörerschaft, weil Benny macht eigentlich das, was er jetzt eine halbe Stunde mit mir gemacht hat, so im Kurz, schnell mit seinen zwei Homies, jede Woche. Wie sieht da so die Woche aus mit der Planung, dass dann das freitags so in einer 90-minütigen Variante um ein Kapitel sich dreht. Wie sieht da die Planung aus?
Also tatsächlich gar nicht so viel. Also am Anfang, als wir damit angefangen haben, 2018, war es mehr, da hat man sich mehr vorbereitet drauf. Auch wirklich, ich habe mir Notizen geschrieben, damit ich nicht vergesse, was ich erzählen will. Aber mittlerweile ist es eigentlich immer sehr gefreestylt. Also wir treffen uns mittlerweile donnerstags oder freitags. Früher war es immer freitags, jetzt ist es manchmal auch donnerstags. Und dann hat jeder das Chapter gelesen. Und ich weiß nicht, so die Chemie ist mittlerweile so, oder der Workflow ist so da.
Man die Dynamik alles. Ist geil. Die Dynamik
genau, und dann fängt es halt einfach schon an. So. Und voll oft haben wir es ja schon, dass wenn wir aufnehmen, wir haben davor schon eine halbe Stunde gequatscht. So, und haben uns sozusagen eingeredet. Und es ist halt sehr. Es läuft halt, weil es, glaube ich, mittlerweile jetzt so häufig schon da ist, dass man weiß, ey, sobald wir an sind, weiß jeder, was zu tun ist. Und
Und wie geht man um? Ich nehme dich ja sehr perfektionistisch wahr. So. Wie geht man damit um, wenn die Tontechnik ein bisschen abgekackt ist?
Ja, das Allerschlimmste ist, für mich ist so, ich liebe es zu produzieren, ich hasse den Technikaspekt davon, weil ich einfach gar kein Technikverständnis habe. Ich habe so die most basic Skills, damit das alles funktioniert so, aber mehr auch nicht. Und für mich ist dann immer schlimm, wenn ich nicht eine Lösung finden kann. Ja. Beziehungsweise, wenn die Lösung nicht offensichtlich ist. Und ich finde, bei Technik ist es halt häufig, okay, du kannst ein Kabel austauschen, du kannst an- und ausschalten. Und es sind manchmal diese Sachen, wo ich dann mir denke, ey, es kann doch jetzt nicht wirklich daran liegen, dass ich was nur ein- und ausgeschaltet habe oder aus- und eingestöpselt habe und jetzt geht's wieder. Also das ergibt für mich einfach so gar keinen Sinn.
Manchmal. Ja, und vor allem, wenn man eben sich hinsetzt, will man ja produzieren und jetzt nicht immer mit dem Sicherheitsaspekt hingehen, läuft die Technik an, das stört ja den Flow.
Absolut. Absolut. Also wir hatten ja jetzt in der letzten Folge leider dagegen eine Tonspur nicht. Wie man es halt beheben könnte, ist halt, wenn jeder von uns immer Kopfhörer tragen würde, ich glaube, dann wird man automatisch schon hören beim Sprechen, ah, okay, da passt was nicht, was wir ja nicht tun. Aber wie gesagt, das ist halt dann leider frustrierend, wenn es passiert und man guckt dann halt einfach, dass man es beim nächsten Mal besser hinkriegt, indem man halt die eben erwähnten Sachen einfach testet, dass das passt.
Und wenn man jetzt so deine YouTube-Karriere so in die Predictions reingeht, die nächsten 2 Jahre, gibt es da ein Whiteboard bei Benny?
Boah ja, ich sammle alles. Ich habe ein Miro-Board tatsächlich, ein digitales Whiteboard, ja, wofür ich viel drin habe. Also generell, ich will halt einfach wieder reinkommen, mehr zu produzieren, längere Videos zu produzieren. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Ideen, so wo ich auch neue Sachen, wie jetzt zum Beispiel mit Was wäre, wenn Son Goku in One Piece wäre, also gerade so Fanfiction-Sachen oder generell so alternative Sachen, wo ich mich kreativ ein bisschen ausleben kann, wo ich einfach mehr schreiben kann einfach. Sowas habe ich mehr. Ich habe Bock, halt den englischen Kanal mehr zu pushen. Ich glaube, so gerade die deutsche Zuhörer und Zuschauerschaft, ich weiß das gar nicht, dass halt teilweise auch Videos auf Englisch released werden. Und ja, das will ich halt mit der Zeit auch noch mehr pushen, weil es ist halt sehr einfacher Content, weil ich es einfach nur übersetzen muss, nochmal neu einsprechen muss. Und dann habe ich gefühlt noch dasselbe Video nochmal, nur auf einer anderen Sprache. Und da ist das Potenzial einfach leider größer, ne? Wenn man bedenkt, es gibt mittlerweile One Piece Kanäle, die über 1 Million Abonnenten haben, aber halt englischsprachig sind. Ne? Also man erreicht eine viel, viel größere Zielgruppe sozusagen damit.
Ja, wenn man das jetzt auf mich runterbringt, ich habe ja auch die kleine Schweiz verlassen, um Deutschland ein bisschen anzugreifen.
Ja.
Ich wäre mit meinem Setting durch, aber wie jetzt jeder Gast darf mir Benny auch noch 1-2 Fragen stellen.
Ja, mich würde auch interessieren, wie was fasziniert dich an One Piece so? Also was ist, ich glaube bei dir auch Kindheit wahrscheinlich, ne? Aber
auch Kindheit. Und ich hatte ja eine Nahtoderfahrung 2015 und wenn ich einfach das die Haltung von Raffi nehme, wo er einfach sagt, ich ziehe das jetzt durch, ohne sich Gedanken zu machen, ob er der jetzt stirbt oder was, einfach durchziehen, einfach, weil auch wenn ich weiß, man stirbt irgendwann durch die Nahtoderfahrung, ist so der alltägliche Struggle immer wieder da, auch wenn ich mir alles zurechtlege und dann immer wieder den Raffi mir vorzustellen, der einfach essen und nachmachen, das ist dann schon gut, das hilft. Und so die Haltung und einfach für mich, darum interessieren mich auch Talks, wenn ich einfach die Strohhut-Crew anschaue, die verschiedenen Charaktere, ob das jetzt Zoro ist, ob das jetzt Sanji ist, ob das jetzt Nami, Robin, das ist einfach so ein kreativer Haufen mit allen und die ganze Crew macht die Welt farbiger und das interessiert mich, weil jeder Figur so tiefgründig und auch Fehler hat. Also wenn man Sanji jetzt so sieht mit der ganzen auch Frau-Mann-Thematik, aber oder zieht das trotzdem durch, weil Sanji auch diesen Fehler haben darf, aber Sanji hat sich innerhalb von diesen Jahren auch entwickelt und er zeigt das schön an diesem Beispiel. Sanji ist nicht nur immer der Frauenvergötterer, sondern er hat auch Robin gebraucht gegen Black Maria, wofür vorher gar nicht ging. Und solche Sachen faszinieren mich, so das Zwischenmenschliche, die Entwicklung und die Entwicklung, der Progress, finde ich in den Figuren sehr, sehr spannend.
Ja, cool. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt, gerade dieser Moment zwischen Sanji und Robin. Ich finde, das ist so eine kleine Szene, die voll untergeht für viele, wo ich damals noch weiß, da haben sich so viele drüber aufgeregt, dass Sanji um Hilfe bittet. Aber es ist ja genau das, was diese zwei Charakter, Robin und Sanji, beide lernen mussten, dies um Hilfe zu bitten. Robin, die helfend sein kann, weil sie vorher Hilfe brauchte, und Sanji, der endlich akzeptiert, ey, du kannst nicht immer alles alleine machen, so. Du brauchst auch deine Nakama.
Und der Momo-Plot fand ich eben auch spannend, oder? Ruffy wollte ihn so weit bringen, dass er trotzdem seinen Struggle auf seine Schulter nimmt, aber mit dem Fingerzeig, auch wenn du die Last tragen musst, bin ich trotzdem da, um dich zu supporten.
Und ich finde, das ist voll der gesunde Ansatz einfach, ne? Am Ende, klar, es ist dein Bier, aber ich helfe dir trotzdem. Aber du musst trotzdem das embracen, dass du es machen willst irgendwie. Ja. Und ich finde gerade diese Dynamik, ne? Ruffy, der ist ja so ein bisschen wie so ein großer Bruder für Momonosuke oder auch für Shirahoshi, ne? Und das ist so eine Dynamik. Gerade Ruffy, der ja der jüngere Bruder von anderen ist, ist für andere dann aber der ältere Bruder irgendwie. Das ist schon ganz süß.
Und da bin ich eben noch gespannt, ob wir über Ruffy noch eine Zeitepoche gegen Schluss erfahren, die ihn geformt hat vor Shanks. Also, was war vor Shanks? Und weil er gesagt hat, Einsamkeit sei das Schlimmste auf der Welt. Wo war Ruffy einsam?
Ja, und ich glaube, das werden wir kriegen. Ich glaube, das wird ein Moment, wo vielleicht auch Ruffys wahrer Traum revealed wird. Ja. Weil ich glaube auch, dass der earliest point, den wir ja von Ruffy kennen, ist ja Kapitel 1, die zweite Szene. Die erste Szene ist ja Rogers Rede und dann der Switch zu Ruffy, ey, der sich diese Wunde in seine Wange, diesen Dolch da reinschlüsst. Und ich glaube, es wird Moments vorher geben, weil ich stelle es mir halt so ähnlich wahrscheinlich wie bei Naruto vor, nur anders, dass halt Ruffy auch verstoßen wurde von den Leuten aus seiner Altersgruppe und so, ne?
Ja, oder einfach er gar nicht gewusst, also der weiß ja einfach nicht, dass Dragon sein Vater ist, aber da sieht man ja schon, das war ja für ihn nicht much entscheidend, also das ging nachher mit Shanks los und nachher kam Garp und Garp gab ihm Dadan und erst dann hat er eine Familie.
Ja.
Aber was vorher war, das weiß man nicht und das finde ich eben spannend und ich bin mir eben nicht sicher, ob ihn Imu in diesen Struggle nochmal reinbringen kann, um sich den letzten Dämonen in Anführungszeichen zu stellen.
Ja, das ist ja generell die Frage, was für eine Fähigkeit Imu hat. Ich persönlich hoffe, dass Imu, weil man hat ja immer in Stories diese Challenge von Sachen. Ja. Ne? Du hast irgendein Ideal, irgendein Motiv und das muss ja geprüft werden. Und der Protagonist muss am Ende gewinnen damit oder verlieren, je nach Story oder je nach Genre. Aber Ruffy, ich will halt, dass Ruffys Traum geprüft wird. Ja. Und das kann ja nur funktionieren, wenn jemand deinen Traum vielleicht in einen Albtraum verwandeln kann. Ja. Was ist, wenn Ruffy es durchleben muss, alle seine Nakama zu verlieren? Wie handelt er dann? Wie entwickelt er sich dann? Kann er das durchstehen? Ja. Und vielleicht hat ja Imu so eine Art Albtraumfrucht oder was auch immer, wo er halt metaphorisch dadurch seine Gegner besiegt, weil er denen halt sozusagen das nimmt, was ihnen Hoffnung gibt.
Ja, eigentlich Ace einfach nochmal 10-mal Härte durchgespielt.
Ja. Ja, weil das ist ja das Ding. Wir machen uns ja alle keine Sorgen, dass irgendeiner der Strohhüte sterben wird. Allein weil Oda es so geschrieben hat, dass selten jemand in der Gegenwart stirbt. Daher wäre es halt nochmal wichtig, gerade im Finale, beim allerletzten Gegner, dass genau dass Ruffys Traum geprüft wird, weil danach erreicht er ihn ja wahrscheinlich. So, danach ist ja der Traum erreicht. So.
Das fand ich ja spannend. Wir sind noch nie in Ruffys Kopf.
Ja.
Der hat ja wie einen Reflex. wenn man wirklich mal in Raffis Kopf kommt, weil jeder Mensch hat ja tiefe, tiefe Ängste. Und Raffi wird ja total furchtlos und auch egal, aber der muss irgendwas haben, um das durchzustehen. Und deshalb wurden die Nakamas jetzt schon thematisiert, aber bei Raffi weiß man es nicht.
Nee, absolut. Und das ist ja das Ding, wie du schon sagst, Raffi, wir haben ja Raffis Flash, weil zum Beispiel dieses, ey, okay, der wird von Higuma entführt und dann hat Shanks sich geopfert. Klar, das ist traumatisch, aber ich habe das Gefühl, die Strohhüter haben teilweise deutlich mehr durchgemacht. Ja. Ruffy hat ja, klar, der hat auch Sabo verloren, das ist auch irgendwo schlimm, aber ich brauche noch diesen, wie du schon sagst, dieses, warum hat Ruffy diesen Satz sich eingeprägt, ey, Einsamkeit ist das Allerschlimmste, weil dieser Flashback soll uns ja zeigen, Ace war sein erster Freund. Ja. Das ist ja so das, was Oda damit repräsentieren wollte. Ey, deswegen ist Ace Ruffy so wichtig gewesen, weil er der Erste war, der Ruffy als Freund angesehen hat, der wollte, dass er da ist. Das heißt, es muss ja eine Zeit gegeben haben, wo Leute Ruffy nicht da haben wollten. Ja. So, ja. Und
ich glaube eben, wenn man sich seinen Ängsten stellt, erreicht man die absolute Freiheit. Ja. Wenn man sie in seinem Leben akzeptiert und mit ihnen auch weiß, dass sie da sind und man damit umgehen kann. Und bei Raffi kennt man eben keine Ängste in der Jetztzeit. Und deshalb denke ich, wenn er die absolute Freiheit haben will, muss er sich dem noch stellen.
Absolut. Also das als finale Prüfung auf jeden Fall. Ich habe da tatsächlich auch spannende Vermutungen gelesen, dass Oder gerade jetzt mit Gear 5 und so, da kann ja Ruffy die Realität verformen im Endeffekt, dass das vielleicht auch so ein bisschen Odas Analogie ist. Die ultimative Freiheit ist halt deine eigene Vorstellungskraft. Ja. Weil all das, was wir hier lesen und worüber wir hier reden, stammt aus der Vorstellungskraft einer Person.
Eine Person. Ja,
genau, die das halt erschaffen hat. Und es gibt ja auch Viktor Frankl, der ja damals im Konzentrationslager gefangen war, der hat ja auch darüber geredet, dass halt deine Gedanken das letzte Gut sind, was du kontrollieren kannst. Selbst wenn
das war alles sein Anker. Das war sein Anker, das Konzentrationslager zu überleben.
Genau, und das ist halt so, wo ich mir denke, ich hoffe, wir werden alle niemals solche Grausamkeiten erleben, aber dass du selbst in so einer Situation ein Fünkchen Freiheit halt haben kannst, ist halt faszinierend. Und ich könnte mir vorstellen, gerade weil Ruffy ein Charakter ist, ja, der da Freiheit repräsentiert, dass er aber auch an einen Punkt kommen muss, wie du schon gesagt hast, wo die Freiheit weggehen muss, so wo das geprüft Ängste kommen müssen, irgendwo was kommen muss, was es halt einschränkt. Weil das macht ihn ja, Ruffy ist ja trotzdem noch sympathisch und irgendwo menschlich, auch wenn er natürlich von der Stärke her übermenschlich ist, aber irgendwo sympathisieren wir ja trotzdem alle mit ihm. So.
Und bei Ace Verlust hat der Jinbei.
Ja,
aber
genau.
Ich glaube, bei der letzten Challenge muss er sie alleine machen. Also schon die Nakamas glauben dann an ihm und geben ihm den letzten Push wie in allen Animes. So, aber die letzte Challenge muss er alleine machen, weil Ace Verlust hat er auch nicht alleine durchstanden.
Aber da halt zum Beispiel damit hätte ich gar kein Problem, wenn halt es wird ja ein finaler Showdown geben. Das wird auch größtenteils mit Fäusten geklärt, ne, dass das halt so ist. Aber ich hoffe einfach, dass ähnlich wie im Kampf mit Katakuri, es gab halt einen Kampf auf zwei Ebenen. Es gab einmal den physischen Kampf und es gab einmal den mentalen Kampf. Und den physischen Kampf, der war unentschieden. Der mentale Kampf, den hat Ruffy am Ende gewonnen. So dass wir auch da wieder so mehrere Ebenen im Kampf haben. Weil es wird ein Clash der Ideale sein. Es wird, wie Vegapunk gesagt hat, der Krieg ist noch nicht vorbei. Die Ideale werden nochmal aufeinander clashen. Und ich hoffe dann einfach, dass Ruffy auf so einer metaphorischen Ebene gewinnt und nicht nur, weil er der Stärkste ist. Weil das wäre boring. Das ist so, da gibt es genügend. Wir sind halt nicht mehr in den 80ern, wo halt einfach Power-Fantasies relevant sind, sondern wir wollen ja so irgendwie
Goku mit der Gedaber und fertig.
Aber selbst Son Goku war ja eigentlich am Anfang, vor jetzt Dragon Ball Z, wenn man das rausnimmt, war ja, ey, alle waren mega mächtig und dann schreibt Toriyama diesen kleinen Jungen einfach, der trotzdem nicht der Stärkste ist. Der ist stark, aber er muss dazulernen. Und das wird ja so ein bisschen dann die Shonen Jump Formel für einen Shonen Protagonisten.
Und ich glaube, auf diese Metapher kann man auch unseren Podcast zutun. Ich glaube, um absolut frei zu sein, ist es extrem wichtig, Hilfe zu akzeptieren und auch einzufordern und miteinander einen gemeinsamen Weg zu gehen.
Absolut, absolut. So, wo man helfen kann, sollte man meiner Meinung nach auch irgendwo helfen, gerade wenn man selbst dadurch nichts zu verlieren hat, so dass es einem irgendwie daher, ja, safe.
Benni, ich danke dir, wir haben die Stunde voll gemacht. Es war mir ein Vergnügen und danke dir vielmals.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.